Herbst 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die Bremer Blocklande. Eine neblige Nacht, ein belebter Hof. Doch Eindringlinge verursachen ein Massaker. 12 Leichen werden gefunden. Doch was ist passiert? Und warum wurde der Fall erst über 20 Jahre später richtig bekannt? Heute bei True Crime Germany, die Bremer Blocklandmorde. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode von True Crime Germany. Wir haben uns wieder versammelt, um euch, ich hätte beinahe gesagt, um euch über die aktuellsten Verbrechen aufzuklären, aber das passt heute so gar nicht, wie ihr schon an der Einleitung erkennen konntet. Bei mir Christian, sind natürlich wieder Stefan.
Salom.
Und Dominik.
Lomsal.
Wir haben uns ja für heute einen ganz besonderen Fall ausgesucht aus einer Zeit, die ja, kann man sagen, oder beziehungsweise die quasi die dunkelste Periode der deutschen Historie beendet hat, mehr oder weniger. Wir reden quasi über die Nachkriegszeit heute, über den Herbst 1945 in unserem Fall. Da war der Zweite Weltkrieg gerade vorbei und es hat sich in den, man war noch nicht so weit, um in Deutschland Ruhe und ein normales Tagesgeschehen einzusetzen. Es war der Rechtsstaat, der musste erst wieder neu aufgebaut werden, mit Hilfe der Besatzungsmächte der Amerikaner und der Briten. Aber viele Menschen litten halt immer noch unter den Kriegsfolgen und unter der zerbrochenen Herrschaft der Nazis. Alle Leute mussten sich neu orientieren. Viele Leute konnten natürlich auch, die mussten damit leben, dass auch ihre Ideologie, die ja nun mal auch weite Teile der deutschen Bevölkerung ergriffen hat, hier jetzt einfach nicht mehr gefruchtet hat. Es gab viel Arbeitslosigkeit, es gab Obdachlosigkeit, die Menschen litten immer noch unter der Vertreibung und unter der Verschleppung. Das waren halt große Themen zu der damaligen Zeit. Und das war auch nicht anders in der Örtlichkeit unseres heutigen Falls, der sich ja in Bremen und Bremens Umland abgespielt hat. Dort gab es damals zu diesem Zeitpunkt mehrere Außenstellen des KZ Neuengamme, in denen vor allem viele ausländische Zwangsarbeiter, die aus Polen weitestgehend kamen, gearbeitet haben. Und diese Personengruppe nennt man auch Displaced Persons. Dazu wird dann Dominik später noch was sagen und Stefan auch. Und diese Leute hatten nach dem Krieg überhaupt keine Perspektive mehr in Deutschland. Sie hatten keine Arbeit, sie bekamen keine Sozialleistung. Das betraf sowohl ihre polnische Heimat als auch Deutschland. Viele der sogenannten Displaced Persons hatten sich aufgrund der amerikanischen Besatzung natürlich Hoffnung auf ein schönes Leben in Amerika gemacht. Aber diese Aussicht starb halt auch ziemlich schnell. Und auch die Bevölkerung hatte eigentlich überhaupt kein Bewusstsein für diese Personengruppe, über die eigentlich auch nicht geredet wurde. Also die waren kein Thema. Man wollte die mehr oder weniger eigentlich eher loslassen, wenn man sie überhaupt wahrgenommen hat. Und das war natürlich ja mehr oder weniger ein Keim für die Entstehung sogenannter organisierter Kriminalität. Wir reden jetzt vielleicht nicht von Mafia-Methoden, aber es war schon so, dass sich dort Gruppen zusammengefunden haben, die Kriminalität und Verbrechen in Deutschland ausgeübt haben. Und so war es dann auch in unserem heutigen Fall in einem Hof, der ein bisschen abseits von Bremen war, nämlich halt in den Bremer Blocklanden, und dieser Hof hieß Kapelle und der war auf einer Wurt gebaut. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Wurt ist, glaube ich, so das, das kennt man heute auch noch, das sind so leichte Erhebungen, so mit Bäumen umrungen, wo dann ein Haus oder ein Hof drin steht, sozusagen so abseits. Ich glaube, das ist richtig, oder?
Ja. Ja. Korrekt. Ich musste es auch nachschauen. Mir war der Begriff nicht geläufig als nicht Norddeutscher.
Ja. Und dieser Hof befand sich in der Nähe der Stadt, ziemlich zentral gelegen in diesem Blockland. Das war auch ein Ortsteil Blockland von Bremen, also aber auch erst seit 1945. Und das wurde so ungefähr zu dem damaligen Zeitpunkt, da gibt es jetzt keine genauen Quellen, es gibt eher welche von 1920 und welche von 1960, da sprechen sie von 300, da sprechen sie von 600, also kann man davon ausgehen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt so zwischen 400 und 500 Menschen dort gewohnt haben. Und trotzdem war dieser Hof von dem nächstgelegenen Hof mindestens 2 Kilometer entfernt. Das heißt, es war wirklich abgelegen. Und wenn dort irgendwas passiert ist und sei es nur, dass jemand verunglückt ist oder irgendwie dringend medizinische Behandlung brauchte, dann musste man auch wirklich weit fahren oder gehen, je nachdem, welches Verkehrsmittel man da zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und in diesem Hof, Kapelle, lebten die Bewirtschafter Friedrich und Meta Flotmeier. Und dazu gesellten sich Dienstmädchen, ein Knecht, die gemeinsame Tochter, deren 4 Kinder, ihr Ehemann und die Eltern vom Ehemann. Am 20. November 1945 war ein ganz normaler Dienstag im Nachkriegsherbst. Es war ein nebliger Tag und ein nebliger Abend. Und der Hofkapelle war wie immer stets belebt. Es waren halt alle dort, die Dienstkräfte, die Hausherren und die ganzen Kinder natürlich. Und sie haben an dem ganz normalen Abend auch ganz normale Themen besprochen. Sie haben über die Probleme des Alltags geredet, sich diesen Problemen gestellt, sie ausdiskutiert, aber auch nicht länger als notwendig. Und so war es so, dass es bereits gegen 22 Uhr das Licht aus war im Hofkapelle und sich eigentlich alle zum Schlafen gelegt haben. Weniger als 2 Stunden später, kurz vor Mitternacht, durchdringen dann plötzlich Geräusche und ungewöhnlicher Lärm das Gebäude und stören den Schlaf der Mitbewohner, der Hofbewohner. Der Schwiegersohn der Flotmeiers, also der Ehemann der Tochter, der steht dann auf, als er diese Geräusche hört und will nach dem Rechten sehen und trifft ganz plötzlich einfach 10 mit Pistolen bewaffnete Männer. Mitten auf dem Hof, mitten in dem Haus. Sicherlich ein schockierender Anblick. Ich glaube, der war völlig sprachlos. Komisch, dass er nicht direkt in Ohnmacht gefallen ist. Und diese 10 bewaffneten Männer zwingen Flotmeier oder den Schwiegersohn der Flotmeiers dazu, auch die restlichen Bewohner des Gebäudes zu wecken und zu holen, was er dann auch tut. Die Eindringlinge, das merkt man ziemlich schnell, haben es auf die Wertsachen abgesehen und auf Geld. Sie rauben auch Lebensmittel und halt wertvolle Gegenstände. Man muss auch dazu sagen, das hat sich dann auch später herausgestellt, dass diese Eindringlinge wirklich zufällig auf diesem Hof gelandet sind. Sie haben schon den ganzen Abend über versucht, irgendwas zu finden, wo sie was rauben können, und der Hof war halt das erstbeste, was ihnen in den Weg kam sozusagen. Es war einfach der erstbeste Hof, der sich für einen Raubüberfall geeignet hat. Also auch die Opfer dieses Falls waren eigentlich zufällige Opfer. Dennoch zeigten sich die Eindringlinge sehr brutal, und der Schwiegersohn, der Wilhelm Hammelmann, der später noch eine wichtige Rolle spielen wird, der stellte sich den Kriminellen entgegen. Aber das hat alles nichts gebracht. Es kam dann zu Unruhe zwischen den Tätern, da sie Polnisch gesprochen haben. Einer sprach auch, glaube ich, sehr gut Deutsch. Das war, ja, ich glaube, ein jüdischer Mitbürger war das, glaube ich. Der hat ganz gut Deutsch gesprochen. Die anderen haben alle Polnisch gesprochen. Sie haben dann diskutiert und es kam zu Unruhe. Und in der Folge wurden die Hausbewohner dann in den flachen Keller gesperrt und gedrängt. So ein, muss man sich so vorstellen, so ein Keller, wo man wirklich auch den Kopf einziehen muss, wo man nicht gerade drin stehen kann. Und was dann folgte, ja, ist an Grausamkeit eigentlich kaum zu überbieten. Die Täter haben das Feuer eröffnet und haben gezielt Kopfschüsse abgegeben. Und diese Szene, die sich dort abspielte, glich wirklich einer Hinrichtung. Es wurde auf alle geschossen und sie lagen dort alle am Boden. Es waren nahezu alle tot, bis auf eben dieser Wilhelm Hammelmann, der war nicht tot. Die Täter hatten es dann eilig, den Hof zu verlassen, und der Anführer der Gruppe hat dennoch mehrmals nochmal nachgesehen, ob es auch wirklich keine Überlebenden gab, und die hätte es aus seiner Sicht auch definitiv einfach gar nicht geben können. Doch wie durch ein Wunder hat eben dieser Wilhelm Hammelmann diese grausame Gewalttat überlebt, doch alle anderen 12 Bewohner des Hofs waren tot, auch die Kinder der Familie. Hammelmann hatte Glück, dass er nur an den Gliedmaßen und der Lunge getroffen wurde, und er verdankt es quasi seiner eigenen schnellen Reaktion, indem er sich einfach totgestellt hat und damit sein eigenes Überleben gesichert hat. Er hat dann versucht, sich irgendwie aufzurappeln und ist dann auf einem Kinderfahrrad zum nächstgelegenen Nachbarhof gefahren. Da hat er auch Glück gehabt, denn alle anderen Fahrräder wurden von den Tätern gestohlen. Es blieb nur dieses Kinderrad, dieses Damenrad übrig. Und schließlich wurde Hammelmann dann ins Diakonissenkrankenhaus Bremen-Gröpeling gebracht. Das Verbrechen sorgte sofort nach Bekanntwerden für starke Verunsicherung in der Bevölkerung und hat mehr oder weniger die Wehrlosigkeit zur damaligen Zeit gegenüber Verbrechen auf extreme Art und Weise offenbart. Auch die Politiker forderten schnell Einsatz der amerikanischen Besatzung zur Unterstützung der örtlichen Polizisten. Es war von Bürgerwehren die Rede, also quasi etwas, was auch teilweise heutzutage ja in gewissen populistischen Kreisen wieder aktuell ist. Und die meisten Ideen, die die Bürger hatten, als auch die Politiker, die waren eigentlich nicht weniger rassistisch als all jene Dinge, die Monate und Jahre zuvor an polnischen Staatsbürgern verübt wurden, unter anderem an polnischen Staatsbürgern. Viele Klischees wurden bedient, viele Vorurteile wurden bedient. Da wurde vom faulen Polen geredet, von den geborenen Verbrechern aus Polen, von den Polacken natürlich auch. Und ja, vielleicht jetzt erstmal was zu dieser Bevölkerungsgruppe, dieser Displaced Persons. Dominik, du hast da was ausgearbeitet für uns.
Ja, also zunächst mal sollte man sich erstmal ins Bewusstsein rufen, welche Situation geherrscht hat am Ende des Zweiten Weltkriegs. Also sowohl du hast auf der einen Seite die deutsche Bevölkerung, der so langsam, aber sicher erst nach Ende der kriegerischen Handlungen bewusst geworden ist, was eigentlich passiert ist. Dass Deutschland den Krieg verloren hat, davon wurde ja nie geredet zur Zeit der kriegerischen Handlungen, also sprich, als der Krieg noch in vollem Gange war, hieß es ja bis zuletzt, die Geheimwaffe kommt, es kommt eine neue Offensive, Hitler sitzt in seinem Bunker und arbeitet irgendwelche geheimen Pläne aus, die zur Kehrtwende führen werden. Und das wurde ja bis ganz zum Schluss in der Bevölkerung wirklich auch verbreitet und niemand durfte was anderes sagen. Und viele haben sich es natürlich auch eingeredet, weil sich keiner wirklich ins Bewusstsein bringen wollte, was es heißt, wenn Deutschland den Krieg verliert und gegen die Besatzungsmächte verliert. Und zum anderen waren die Leute natürlich auch indoktriniert durch jahrelange Propaganda seitens der NSDAP und waren natürlich auch nicht konditioniert, etwas anderes zu glauben als an die Fortbestehung oder an den Fortbestand des deutschen Volkes und der deutschen Herrenrasse. Und deswegen war das natürlich eine ganz besondere Situation. Und dann hattest du auf der anderen Seite, also auf der einen Seite diese verängstigte, unsichere Bevölkerung, die natürlich immer noch voller Vorurteile und voller Fremdenhass steckt. Und auf der anderen Seite hattest du diese sogenannten Displaced Persons, also sprich oft, sehr, sehr oft gegen ihren Willen zur Zwangsarbeit gezwungene Menschen, die komplett entwurzelt waren, die ihrer Heimat komplett beraubt waren, die weder Verwandtschaft noch hatten, noch irgendwelche Bande in die heimischen Gefilde oder sonst irgendwas, sondern die wurden wirklich hierher gebracht und standen für sich alleine nach dieser Zeit. Und es hat sich so gut wie niemand um diese Personen gekümmert. Ganz kurz vielleicht zum Begriff der Displaced Persons, also DPs oder Displaced Persons. Diesen Begriff gibt es wirklich. Und der bezeichnet alle im Zuge des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat vertriebenen oder verschleppten oder auch geflohenen Menschen. Da gehören zum einen natürlich diese eben angesprochenen Zwangsarbeiter aus Polen, aus dem Baltikum, aus der Sowjetunion teilweise auch. Zum anderen natürlich aber auch Kriegsgefangene oder die ganz gemeinen, in Anführungsstrichen, KZ-Häftlinge, Sinti und Roma, Leute, die anderer Ansicht waren, die sich gegen das nationalsozialistische Regime aufgelehnt haben und natürlich auch die Juden. Also auch Juden, die nach ihrer Befreiung aus dem Konzentrationslager entwurzelt waren, wurden damals als Displaced Persons bezeichnet. Die meisten dieser Displaced Persons, von denen es Ende 1945 an die 7 Millionen in Deutschland gab, also es waren nicht wenige, um die es da ging, die meisten wurden durch die Alliierten repatriiert. Also der Begriff der Repatriierung heißt im Endeffekt, diese Personengruppen wurden wiederum in Lagern konzentriert, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, und wurden dann systematisch in ihre jeweilige Heimat zurückgeführt. Das ging auch in den meisten Fällen ganz gut. Also fast 6 dieser 7 Millionen wurden erfolgreich repatriiert bis zum September 1946. Also es hat nicht mal lange gedauert, bis die meisten dieser versprengten Menschen wieder in ihrer Heimat waren. Natürlich vor allem die aus den westlichen Bereichen kamen. Es waren auch viele dabei aus Amerika oder sowas. Da haben sich natürlich die Alliierten besonders ins Zeug gelegt, um diese Menschen schnellstmöglich wieder nach Hause zu bringen. In welcher Situation sich die Menschen dann daheim befunden haben, mag im Zweifel stehen. In den westlichen Ländern wurde ihnen wahrscheinlich eher freundlich begegnet. In den östlichen Ländern war es wohl eher das Gegenteil. Was dann auch natürlich dazu geführt hat, dass gerade die Menschen aus dem Baltikum oder aus Polen große Schwierigkeiten hatten, wieder in ihre Heimat zurückzukommen. Also die waren bei diesen 6 Millionen zum großen Teil nicht mit dabei. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen wollte die sowjetische Besatzungsmacht natürlich zunächst mal die sowjetischen Gefangenen wieder nach Hause bringen. Das hat natürlich gedauert. Also man hat sich zuerst um die eigenen Leute gekümmert, wenn man so will, und hat erst danach erlaubt, dass Leute aus Polen oder aus dem Baltikum die sowjetische Besatzungszone durchqueren. Und vorher hat man das nicht erlaubt. Und diese Personen wurden oftmals an ihrer Heimreise gehindert, bevor die sowjetischen Gefangenen und die sowjetischen Zwangsarbeiter wieder zu Hause waren. Und der andere Grund war natürlich auch, viele Polen und Balten wollten gar nicht zurück, weil sie einfach Angst hatten, weil sie lange Zeit in der nationalsozialistischen im nationalsozialistischen Großdeutschen Reich gelebt haben und natürlich auch befürchtet haben, zu Recht, wie sich oft herausgestellt hat, dass sie Repressalien ausgesetzt waren durch die Kommunisten. Viele waren auch nicht wirklich dem Kommunismus positiv gegenübergestellt und hatten einfach Angst, in ihre Heimat zurückzukehren und sich dort vielleicht in den Klauen, sage ich jetzt mal, der Roten Armee oder der Sowjetunion dann wiederzufinden. Und das hat sich, wie gesagt, auch oft bewahrheitet. Also den Menschen ging es auch oft nicht gut, die dann wirklich zurückgeführt wurden. Und deswegen ist gerade bei den polnischen und baltischen Zwangsarbeitern so eine gewisse Unzufriedenheit und natürlich auch ein gewisser Nährboden für Kriminalität entstanden. Weil du hast zum einen nicht in die Heimat zurückgekonnt, weil du dort befürchten musstest, durch die Kommunisten drangsaliert zu werden. Zum anderen wolltest du aber eigentlich auch nicht in Deutschland bleiben, weil, wie Chris schon angedeutet hat, die deutsche Bevölkerung halt oftmals noch mit zahlreichen Vorurteilen behaftet war. Gerade was die Zwangsarbeiter angeht, da gab es kein Bewusstsein dafür, dass man eigentlich die Schuld trägt für die Situation dieser Leute, sondern man hat dann gesagt, okay, die sind alle kriminell. Die sind zum größten Teil Verbrecher. Man meinte ja damals oft schon an der Physiognomie erkennen zu können, ob jemand kriminell ist oder nicht. Und hat mal halt gesagt, okay, die sehen verschlagen aus, die haben irgendwie krumme Nasen oder irgendwas. Das ist der typische Verbrechertyp. So einfach so der Duktus des Dritten Reiches steckte noch tief bei den meisten.
Ich meine, du kannst ja die kannst ja auch nicht Menschen einfach von heute auf morgen, die ändern ja nicht ihre Einstellung,
Nein.
ändern ja nicht ihre Ideologie. Es ist ja eigentlich sogar fast natürlich, dass es so geblieben ist, so drastisch es ja auch heute klingen mag. Aber das ändert sich ja nicht auf einmal und dementsprechend waren die, sag ich mal, die Ausländer oder die Juden, wer auch immer verfolgt wurde im Nationalsozialismus, die waren ja nicht ein halbes Jahr später in der Bevölkerung willkommener als vorher, ne?
Es ist völlig richtig und vor allem musst du ja auch sehen, auch wenn es niemand aus der damaligen Zeit gerne zugibt, die meisten Leute waren glühende Nationalsozialisten. Der Großteil der deutschen Bevölkerung stand hinter der nationalsozialistischen Idee und es ist auch erwiesen, anders lässt sich nicht erklären, wie gut die Reichsparteitage besucht waren, wie gut die Vorbeimärsche besucht waren, wie gut generell die Reden von Hitler auch besucht waren. Also man weiß ja heute, dass einfach viele Menschen hinter dieser Idee standen. Und wie du sagst, Chris, dieses Gedankengut bekommt man nicht von heute auf morgen weg. Und natürlich war den Leuten ja irgendwo vielleicht im Unterbewusstsein, aber es war ihnen klar, dass auch Rachgedanken bei den polnischen Zwangsarbeitern, bei den KZ-Häftlingen, natürlich auch bei den Juden in erster Linie, dass es da Rachegedanken geben würde und Rachegelüste. Und so waren auch, aber auch den Bewohnern vom Hof Kapelle mit Sicherheit ein Stück weit klar, dass da Überfälle kommen könnten, dass es da verbrecherische Handlungen gegen diese Menschen geben kann, dass es vielleicht sogar zu Gewalt kommen kann.
Gab es tatsächlich auch angeblich, habe ich jetzt noch gelesen, in einem noch nicht so alten Artikel darüber, dass es halt zu diesem Zeitpunkt auch schon diverse Überfälle gab in der Nähe, auch auf anderen Höfen und auch ja. Alles, was so ein bisschen im Umfeld der Stadt war, gab es tatsächlich schon mehrere solcher Vorfälle.
Genau, also es gab ganz dezidiert im Blockland schon vorher Raubzüge, die einfach verübt wurden.
Klar, ich meine, die gab es in ganz Deutschland und wir werden dann später ja noch über das Thema diskutieren, aber ich frage mich halt auch, wie sehr kann man Leuten Raub vorwerfen, die rauben, um zu überleben oder die Essen klauen, damit sie einfach den nächsten Tag noch erleben und die vorher auch schon Schlimmes erlebt haben. Das ist natürlich wieder auch so eine Sache, die es zu diskutieren gilt, kontrovers auf jeden Fall. Aber wie schon gesagt, diese Repatriierung hatte meistens zur Folge, dass man diese oftmals erst aus einem Lager befreiten Menschen wieder in ein Lager überführt hat, nämlich in ein DP-Lager, also Displaced Persons Lager, von dem auch dieses Lager in Tirpitz, also in Bremen, Bremen-Gröpedingen hieß der Stadtteil, was auch dieses Lager war dann. Ne? In der Nähe vom Hof Kapelle gab es eben so ein Lager, wo zum größten Teil polnische und baltische Zwangsarbeiter eben zusammengefasst wurden. Oftmals ging es den Leuten dort auch nicht wirklich besser als in den eigentlichen Lagern. Natürlich, sie hatten vielleicht etwas mehr zu essen, die Behandlung war etwas besser, aber oftmals wurden die Menschen immer noch behandelt wie Dreck. Das muss man einfach
tatsächlich
so sagen.
Wenn man das so ein bisschen, also es ist natürlich vielleicht etwas weit hergeholt, der Gedanke, aber man kann es schon so ein bisschen auch mit dem heutigen Zustand in so Flüchtlingsheimen vergleichen. Das ist ja auch so, dass die Leute da zusammengekerchert sind unter sich und dass sie auch wenn sie jetzt nicht schon gerade irgendwie einen höheren Aufenthaltsstatus bekommen haben, auch nicht die Möglichkeit haben zu arbeiten oder sich irgendwie für sich selbst zu sorgen. Klar, der Unterschied zu damals ist, damals haben die Leute keine Sozialleistung bekommen, heute bekommen sie hier Sozialleistung. Aber so ein bisschen, so ganz entfernt ist, denke ich mal, schon die Situation irgendwie vergleichbar. Die sind dann auch immer oft die Flüchtlingsheime, zumindest war es früher zum Beispiel so, in den, sagen wir mal, Ende der 90er und 2000er, da waren die auch immer irgendwo auf dem Dorf, auf dem Land, weit weg von der Stadt, damit da ja irgendwie nichts damit zu tun, keiner hat. Und gut, heute ist es ein bisschen anders, aber letztendlich ist die Situation trotzdem irgendwie unverändert. Aber natürlich kann man es letztendlich nicht ganz vergleichen. Ne, aber ich erinnere das irgendwie daran.
Du hast schon recht, Chris. Mir ist auch der Gedanke gekommen und ich finde den Vergleich auch nicht so weit hergeholt. Ich meine, die Rahmenbedingungen sind komplett andere, völlig klar. Aber in beiden Fällen gab es Krieg in einem Land. In beiden Fällen mussten Menschen flüchten und du hast vor allem damals wie heute dieses massive Misstrauen von großen Teilen der Bevölkerung, damals wahrscheinlich noch mehr als heute, aber leider ist es ja heute auch immer noch auf dem Vormarsch, dieses, die sind alle kriminell, siehe AfD, die sind alle kriminell, der Islam ist generell eine kriminelle Religion. Solche Geschichten hast du ja heute wie damals. Und ich denke, die Geisteslage von diesen verbohrten Menschen, von den Nationalsozialisten damals, die sich einfach nicht von ihrer komplett kranken Weltanschauung trennen wollten nach dem Ende des Krieges, die ist vergleichbar mit dem, was die Menschen heute denken, die, keine Ahnung, die in den östlicheren Gebieten auf die Straße gehen und quasi für Pegida demonstrieren oder sowas. Also ich denke mal schon, dass es da durchaus Parallelen gibt, auch wenn die Leute es natürlich nicht zugeben würden, weil sie sind ja keine Nazis, aber mir ist auch direkt aufgefallen, wie sehr sich die Situation mit der von heute doch vergleichen lässt, auch wenn die Rahmenbedingungen komplett unterschiedlich sind. Gut, zum Thema Displaced Persons. Diese Menschen, wie gesagt, die jetzt da auch in der Nähe vom Hof Kapelle zusammengetragen wurden, waren eben auch zum großen Teil polnische Zwangsarbeiter, baltische Zwangsarbeiter. Und denen ging es in den Lagern nicht wirklich gut, wie eben schon gesagt. Und natürlich auch, zum einen hattest du die Rachegedanken gegenüber der deutschen Bevölkerung, die ja dafür verantwortlich war, oder Deutschland generell war dafür verantwortlich, dass diese Menschen jetzt keine Heimat mehr hatten. Und zum anderen natürlich die Kriminalität, Beschaffungskriminalität, also Kriminalität, um zu überleben. Und das war eigentlich der optimale Nährboden für solche Handlungen. Und dann natürlich noch das fehlende Verständnis in der Bevölkerung, die fehlende Hilfe, das fehlende Bewusstsein auch, dass das einfach gar nicht anerkannt wurde. Und das ist eigentlich, also einen besseren Nährboden für so eine Tat wie eben die Blocklandmorde kann es meines Erachtens da gar nicht geben.
Stefan, du hast ja, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht direkten Bezug zu dem Thema, aber zumindest in deiner Familie gibt es ja etwas, was ja da eine Rolle gespielt hat, sage ich mal.
Genau, also gerade diese Thematik mit dem sich heimatlos fühlen etc. kann ich eigentlich durch meinen Familienzweig ganz gut nachvollziehen, weil eigentlich alle männlichen Vorfahren von mir aus Ostpreußen stammen, also mein Urgroßvater, meine beiden Opas, die alle nicht miteinander verwandt sind, kommen alle eigentlich aus einer Gegend, so ein Dreieck um Königsberg, also das ehemalige Ostpreußen, waren alle so 13, 14 Kilometer voneinander entfernt. Und ich habe halt in den Geschichten halt immer viel davon mitbekommen, wie das damals halt eigentlich war nach dem Kriegsende. Also mein Urgroßvater hat da, also der kommt ursprünglich aus dem Rheinland und hat dort quasi so eine Junkerposition mit übernommen und hat so ein Gut verwaltet und musste dann, als der Krieg verloren war und als in Anführungszeichen der Russe kam, wie man das halt damals so gesagt hat, diesen Hof halt aufgeben und sich dann auch auf den Weg machen. Und er ist zum Beispiel dann in Kriegsgefangenschaft geraten. Mein anderer Großvater ist mit der Familie, wollte über das Stettiner Haff mit der Gustloff fahren. Zum Glück, muss man sagen, haben die sich verspätet und konnten eben nicht mit dem Schiff fahren, weil, wie sich ja dann später in der Geschichte gezeigt hat, ist das Ding untergegangen und alle Menschen darunter oder die da drauf waren, sind gestorben. Also das war halt einfach eine harte Zeit. Und mein Großvater, als der mein Urgroßvater, als der in Kriegsgefangenschaft war, hat er quasi auch in so einem Arbeiterlager als Koch gearbeitet. Und das, was mir so erzählt wurde, ich habe ihn selber halt nie kennengelernt, weil er vor meiner Geburt gestorben ist, aber er hat halt immer davon berichtet, dass die Russen ihre eigenen Männer eigentlich gar nicht so gut behandelt haben und dass die selber kaum zu essen hatten, weil natürlich dieser ganze Krieg, der jetzt zwar zu Ende war, aber natürlich trotzdem super viel Infrastruktur vernichtet hat, einfach so sein Tribut gezollt hat und dadurch waren die Soldaten halt auch ausgemergelt und er war eben Koch und hat dann aus Mitleid einfach auch diesen russischen Soldaten immer mal Brot zur Seite gelegt, wofür die halt unglaublich dankbar waren. Und dann kam es halt in einer Nacht mal dazu, dass ihm ein Soldat gesagt hat, also mit so ganz gebrochenem Deutsch, weil er konnte, glaube ich, gar kein Russisch, dass halt ein Transport um so und so viel Uhr Richtung Deutschland geht, dass er sich da hinten im, also war so ein Aufsitzwagen anscheinend, verstecken sollte und einfach nichts sagen sollte. Und so ist ihm quasi die Flucht gelungen. Wie eben dann auch meinen anderen Großvätern, die dann alle mehr oder weniger in Mecklenburg-Vorpommern gelandet waren, wo sie eigentlich auch Heimatlose waren. Also wo man quasi nicht mehr nach Ostpreußen gehörte und wo man die Leute halt auch nicht da haben wollte, weil die sind ja, die kommen ja eigentlich von woanders und hatten da eben auch ganz massive Probleme, sich zu integrieren. Also mein Urgroßvater hat da meine Uroma kennengelernt und hat dann auch ein Gehöft gehabt und auch die Zeit danach, es war ja eine andere Besatzungszone als diese Gegend in Bremen, sondern es war eben die sowjetische Besatzungszone. Und meine Uroma hat mir dann tatsächlich erzählt, dass in dieser Zeit mussten sie sich einfach regelmäßig im Maisfeld verstecken. Also man hat es irgendwie mitbekommen, dass da Leute aufmarschiert sind, hat sich auf den Boden gelegt, den ganzen Tag da gelegen, um nicht vergewaltigt zu werden. Und sie hatten dann irgendwann das Glück, dass irgendein höherrangiger Offizier von der russischen Armee eine Seite, eine Haushälfte bezogen hatte und der hat irgendein Dokument meinem Urgroßvater ausgestellt und immer wenn dann marodierende Leute vorbeikamen, hat er diesen Schriebsel da vorgezeigt und die sind dann immer weitergezogen, aber haben sich dann natürlich auch verhalten auf unmenschlichste Art und Weise, aber vielleicht diese kurze Geschichte, um einfach mal nochmal zu zeigen, dass es eigentlich auf allen Seiten, also dass es diese Vorurteile gegenüber diesen Displaced Persons, die in Deutschland waren, genauso gut auch auf der anderen Seite war und dass es genauso viele deutsche Geflüchtete gab, die wieder aufgenommen wurden und die wieder in das soziale Leben eigentlich integriert wurden. Und dass es eigentlich eigentlich ganz wichtig ist, dass man diese ganzen Vorurteile, die eben darauf beruhen, dass man irgendwelchen Herkunftsländern gegenüber skeptisch ist oder Vorbehalte hat, wobei es letztlich ja völlig irrelevant ist, weil es ist reiner Zufall, in welchem Land oder auf welchem Stück Boden man eigentlich geboren worden ist. Also das vielleicht mal so als kleine Anekdote in dem Bereich. Deswegen kann ich halt vieles von diesen Zuständen, die ja damals geherrscht haben, dieses, sagen wir in Anführungszeichen, Outlaw-mäßige nach dem Krieg, wo einfach erstmal alles so ein bisschen im Schwebezustand war und wo man sich erstmal alles wieder aufrichten musste und wo natürlich auch die Kriminalität auf allen Seiten irgendwo verrückt gespielt hat, dass das einfach überall der Fall war.
Ja, das ist ja auch so, das ist das, was wir eben schon angesprochen hatten, was du halt dann nicht einfach von heute auf morgen umstellen kannst. Das ist halt das, was vor einem halben Jahr hier noch geherrscht hat und wo uns keiner was anhaben konnte und wo hier alle da strikt an einem Strang gezogen haben, im Sinne des Nationalsozialismus. Und das ist jetzt für die Leute aus deren Sicht auf einmal alles verdammt und schlecht. Und jetzt sind die Amerikaner hier und sagen uns all das, was wir jetzt die letzten Jahre hier gemacht haben, das geht so nicht und die Leute müssen dann ihr Leben umstellen und deswegen, wie du schon sagst, das Tohuwabohu war halt auf vielen Seiten, ne, in der Bevölkerung.
Ja. Und auch gerade, Entschuldigung.
Ja, nur ganz kurz, ich denke auch die Doktrin, mit der das sowjetische Volk gefüttert wurde, ist der Propaganda im Dritten Reich eigentlich nicht wirklich unähnlich. Also da wurde ja auch sehr stark auf Patriotismus gesetzt, irgendwie Fahnenflüchtige wurden sofort erschossen. Das war ja teilweise sogar noch extremer als in Deutschland und ich denke auch dieser Angst vor dem Fremden, die war ja begründet in der jahrelangen Feindschaft der beiden Völker auch. Also auf der deutschen Seite, der Russe war ein Verbrecher, es waren alles Volksschädlinge, diese Leute wollen das deutsche Volk ausmerzen, ausrotten in der damaligen, im damaligen Duktus gesprochen. Und das war ja, wurde ja den Leuten von Beginn an bis zum Ende dieses Krieges, wurde das den Leuten ja eingeimpft, dass diese Menschen, sofern sie die Chance bekommen, jedes und alles Deutsche vernichten möchten. Und genauso war es ja auf der sowjetischen Seite. Und ich denke, so kleine Gesten der Menschlichkeit, wie von deinem Großvater oder auch von anderen, man hört ja und liest ja da öfters mal drüber, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass es sowas immer mal wieder gab. Und diese kleinen Gesten der Menschlichkeit, die waren sehr, sehr viel wert, glaube ich, damals. Und die haben ja nicht oft oder nicht selten dazu geführt, dass einzelne Personen überleben konnten. Sei es jetzt im KZ oder außerhalb, aber so Kleinigkeiten, wenn man im größten Elend und in der größten Hölle, in der man sich befindet, immer noch einen Funken Menschlichkeit bewahrt und sich immer noch so viel Stärke abbringen kann, das Wenige, was man hat, mit anderen zu teilen oder Leuten vielleicht kleine Gefälligkeiten zu erweisen, dann hat es nicht selten über Leben und Tod entschieden. Und ich denke, die Stärke muss man erstmal haben, in so einem Elend noch an andere zu denken und nicht nur an sich.
Bestimmt. Dominik, wie kam es denn überhaupt zu der Ergreifung der Täter und was ist dann in der Folge dieser, ja, muss man wirklich sagen, weil es vielleicht vorhin gar nicht so rüberkam, aber wirklich dieser grausamen Tat? Ich meine, es sind immerhin 12 Leute in einer Nacht getötet, hingerichtet worden.
Ja, also die Ermittlungen sind ja weggefallen, dadurch, dass der, als eins der Opfer überlebt hat und auch trotz der schweren Verletzungen noch relativ zeitnah eine relativ detaillierte Beschreibung der Täter abgeben konnte. Das heißt, man musste nicht groß ermitteln, sondern man kam relativ schnell darauf, dass sich die Täter eben in diesem dem Hof nahegelegenen DP-Lager Tirpitz befunden haben. Das wurde dann auch relativ groß umstellt. Also man hat natürlich auch großen politischen Druck verspürt. Klar, seitens der Bevölkerung, die glühenden Nationalsozialisten fühlten sich bestätigt in ihrem Denken, dass der Pole, in Anführungszeichen der Pole, so wurde ja gesprochen, ein notorischer Verbrecher ist. Es hat sich ja bestätigt, diese grausame Tat kann ja nur von Tieren kommen, die nicht der deutschen Herrenrasse angehören. So haben viele gedacht. Und natürlich gab es dann auch entsprechenden Druck auf die Polizei, auf die Gemeinde, auf den Bürgermeister. Und man wollte das so schnell wie möglich bereinigen. Man wollte so schnell wie möglich Vergeltung für die Opfer. Das wurde ja auch sehr, sehr viel von vielen Seiten gefordert. Da ging es nicht um eine faire Verhandlung oder irgendwas, sondern man wollte Vergeltung für diese unschuldigen Menschen. Kinder waren ja dabei, Frauen, die in dieser Nacht gestorben sind, so unnötig. Und deswegen hat man da sehr, sehr viele Kräfte mobilisiert. Man hat dieses Lager umstellt, hat die Herausgabe verlangt dieser Täter. Und 9 dieser Tatpersonen wurden dann auch gefasst, wurden bei einer Gegenüberstellung Wilhelm Hamelmann vorgeführt, der die dann auch relativ eindeutig identifizieren konnte. Wobei ihm bei einem, das muss man dann auch sagen, das werden wir später nochmal anschneiden, aber da kommt schon der Charakter von Wilhelm Hamelmann durch. Bei einem kamen ihm dann Zweifel über Nacht. Da hat er sich dann am nächsten Tag gleich nochmal an die Behörden gewendet, hat gesagt, oh, der eine, da bin ich mir nicht so sicher, der könnte nicht dabei gewesen sein. Und weil diese Person dann auch noch von anderer Seite entlastet wurde, sprich, der war in der Tatnacht dann angeblich woanders und konnte da irgendwie auch mit Zeugen aufwarten, wurde die Person dann auch freigesprochen. Also dieser eine, den er eigentlich identifiziert hatte, der wurde dann nicht mitverurteilt, was dann dazu führte, dass 2 Personen von den Tätern noch gefehlt haben. Und später kam dann raus, dass diese eine Person, die da fälschlicherweise als einer der Täter identifiziert wurde, dass der geflohen ist zusammen mit dem Anführer der Gruppe. Und der wurde dann aber später in München noch ein paar Monate später gefasst und dann auch noch verurteilt. Ja, und die restlichen waren relativ eindeutig dann zu identifizieren. Der Anführer, wie gesagt, hat gefehlt und diese eine Person, aber die anderen waren eindeutig zuzuordnen und die wurden dann auch relativ schnell verurteilt. Also man hat im Endeffekt sich gar keine große Mühe gemacht, nachzuvollziehen, was waren die Motive, woher kommen diese Menschen, wie ging es denen bei der Tat, woher stammte die Motivation für die Tat. Einer von denen hat dann natürlich noch gesagt, es ging letztlich, also es war der Anführer, es ging letztlich darum, dass dessen Eltern von der SS in Polen umgebracht worden sind und er einfach Vergeltung wollte. Und da ging es auch nicht darum, in irgendeinen bestimmten Hof zu gehen oder eine bestimmte Person umzubringen, sondern es sollte halt der erstbeste Deutsche sein. Das war das, was Chris am Anfang gesagt hat. Also da wurde nicht groß selektiert, sondern der Hof war halt in der Nähe, der war greifbar, die Personen waren greifbar und deswegen ist man halt dahin, hat ihn geplündert und hat dann sich wohl mehr oder weniger spontan dazu entschieden, eben die gesamte Hofbevölkerung dann zu liquidieren.
Das klingt ja auch plausibel letztendlich. Ich habe zwar ja eingangs auch gesagt, dass die Täter ja auch Lebensmittel geraubt haben und ich hatte ja mehr oder weniger gesagt, dass es der Antrieb war dieses Raubes, aber das war natürlich letztendlich nicht so, weil für um 12, man muss nicht um Lebensmittel oder um irgendwelchen Schmuck oder so zu klauen, muss man ja nicht, auch zur damaligen Zeit, nicht 12 Leute umbringen. Ich glaube, 10 bewaffnete Täter hätten alleine schon gereicht dafür, dass sich da keiner getraut hätte, sich großartig zu wehren oder irgendwie sich dem entgegenzustellen, außer eben Wilhelm Hammelmann. Aber ansonsten, ne, also ich denke mal schon, dass dieses Motiv durchaus auch glaubwürdig ist, was da von dem Haupttäter geschildert wurde, von dem Anführer.
Ja, absolut. Und vor allem, wie gesagt, man muss sich ja auch vor Augen halten, wie Menschen zur Zeit des Dritten Reiches zu Tieren gemacht wurden. Es wurden ja Menschen systematisch zu Tieren degradiert. Sei es durch die Bedingungen in den Konzentrationslagern oder auch sehr, sehr oft außerhalb. Die Zwangsarbeiter wurden oftmals nicht sehr viel besser behandelt als die KZ-Häftlinge, also die politischen Häftlinge. Und man hat diese Leute ja quasi gezwungen dazu, sich animalische Eigenschaften anzueignen. Man hat sie ja förmlich da reingedrängt und dann ist es natürlich auch wenig verwunderlich, dass solche Menschen dann irgendwann auch in solchen Handlungsweisen zu Tieren werden und dann Kinder und Frauen umbringen, die eigentlich offensichtlich mit den Verbrechen, die ihnen geschehen sind, nicht viel zu tun hatten. Aber mit rationalen Mitteln kann man sowas nicht verargumentieren, weil einfach die Situation kann sich heute, also jemand, der heute lebt, der irgendwie jetzt, so wie wir jetzt in den 80ern, 90ern aufgewachsen ist oder geboren ist, der kann sich das nicht vorstellen. Der kann zu dem Thema einfach nichts sagen, weil diese Situation für uns als moderne Menschen oder als Menschen, die in Friedenszeiten, in behüteten Haushalten, ohne Krieg, ohne Zerstörung, ohne den drohenden Tod, ohne Hunger aufgewachsen sind, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir haben gar nicht die geistige Kapazität, uns vorzustellen, wie es solchen Menschen geht, bin ich der Meinung. Und deswegen ist es auch schwierig, sich in so eine Situation reinzuversetzen. Aber wenn man sich mal so ein bisschen mit der damaligen Zeit beschäftigt hat und wie es den Menschen ging und sich auch mal so Berichte und Einzelschicksale anhört und anschaut von den Menschen, dann wird einem relativ schnell bewusst, worum es da ging. Der Mensch wurde reduziert auf den einzigen Instinkt, der ihm innewohnt und auf den wichtigsten Instinkt, der ihm innewohnt, und dieser Instinkt hat alles andere überschattet. Und das war der Instinkt zu überleben. Und nur um das ging's. Und als dann die Zeit kam, als die unmittelbare Bedrohung vorbei war, nach Ende des Krieges, dann kam natürlich in vielen die Rachegelüste hoch. Und so ist es auch hier meines Erachtens nicht verwunderlich, dass dieser Mensch einfach, der hat nichts weiter angegeben, hat einfach nur gesagt, es ging letztlich um Vergeltung. Wir wollten Rache, die habe ich jetzt bekommen, ich habe jetzt auch Genugtuung bekommen. Für mich ist der Fall damit erledigt, so ungefähr. Und so einfach war es dann auch. So banal und so schrecklich es klingt, so einfach war es auch.
Das Urteil wurde ja dann tatsächlich dann doch eher auf diesen Raub bezogen. Also man hat ja dann vor Gericht gesagt, ja, hier heimtückisch aus Habgier, niedere Beweggründe, und eigentlich haben sie die Ermordung quasi nur stattfinden lassen, um halt diesen Raub zu verdecken. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ich glaube, der Haupttäter, also 4 der Leute, du hattest es ja schon eingangs angedeutet, und der Anführer wurden zum Tode verurteilt. Ein Täter bekam eine 40-jährige Gefängnisstrafe und die anderen eine lebenslange Zuchthausstrafe. Ich hatte doch gelesen, das stand ja auch im Lexikon drin, 3 von den Tätern wurden dann 1963 von den Amerikanern amnestiert, und die anderen Leute wurden, also 4, die dort die Todesstrafe bekommen haben, wurden am 13. Juli 1946 erschossen. Und die anderen 3 Täter waren bis 1967 in Hamburg-Fuhlsbüttel inhaftiert, wurden dann aber aufgrund des einzigen Überlebenden, nämlich Wilhelm Hammelmann, begnadigt. Stefan, warum?
Genau, also vielleicht erstmal grundsätzlich zu dieser Person Wilhelm Hammelmann. Der war damals zu diesem Zeitpunkt 43 Jahre alt, also schon ein gestandener Mann eigentlich im Leben, war eigentlich ein gelernter Apotheker und hat, zumindest ist das, was ich gefunden und gelesen habe, auch schon im Vorfeld vor dieser Tat immer wieder Zwangsarbeiter illegalerweise in den letzten Kriegsmonaten unterstützt. Also er hat eigentlich schon von Anfang an das durchblicken lassen, dass er mit dieser Situation sehr wohl vertraut ist, dass ihm das bewusst ist, wie auch da die Verhältnisse sind, und dass er eigentlich so ein Ethos an den Tag gelegt hat, dass man eben auch diesen armen Menschen helfen muss. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei ihm so generell sehr prägend ist, nämlich sein starker Glaube, also sein Gottesglaube, der ihn vielleicht auch zu diesen für den Außenstehenden eher ungewöhnlichen und barmherzigen Handlungen dann bewogen hat. Denn in dieser Nacht, in der er ja überlebt hat als Einziger, wo seine Schwiegerfamilie, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Verwandten alle ermordet wurden und er selber ja auch sehr stark verwundet wurden, beschreibt er das selber, dass er das wie so ein Aufwacherlebnis oder so eine Probe gesehen hat. Nämlich dass, also da gibt's auch ein Zitat, er sagte eben, hier geschah eines der größten Wunder, das ich in meinem Leben erfahren durfte. Der Herr schenkte mir unmittelbare Liebe, seine Liebe, zu diesen armen Menschen oder zu diesen armen, vom Satan verführten Menschen. Also er macht eigentlich gar nicht diese Menschen und ihre niederen Instinkte dafür verantwortlich, sondern er versucht das vielleicht auch für sich auf einer religiösen Ebene zu verarbeiten, dass er eben sagt, okay, diese Menschen haben eigentlich nicht unter klarem Geist gehandelt, sondern eher ja wie vom Teufel besessen. Und deswegen ist es auch so, dass bei der Beerdigung, wo wir ja auch vorhin schon so ein bisschen gehört haben, wie die ganze Gesellschaft darauf reagiert hat. Auf der Beerdigung hat der Bürgermeister auch gesagt, dass er eben mit Hilfe der amerikanischen Behörden eine Ausrottung von diesem Bandentum gefordert hatte. Also genau das, was er eigentlich gefürchtet hat, dass quasi ein ganzes Volk für die Taten von einzelnen Menschen vorverurteilt und verurteilt wird. Und deswegen hat er auch darum gebeten, dass von ihm ein Brief vorgelesen wird bei der Beerdigung, wo er zum Beispiel schrieb, dass in unserem Haus war es stets ein Haus der Liebe, wo die Niedrigen geachtet wurden und den Ärmsten Hilfe zuteil ward. Das soll auch weiterhin in meinem Leben Leitstern sein. Also er hat schon damals, obwohl er noch schwer verwundet im Krankenhaus war, eigentlich schon den Ernst der Lage erkannt und gesehen, dass er hier irgendwie deeskalierend in diesen ganzen Prozess und auch in den Hass, der jetzt natürlich in der Bevölkerung entstanden ist, weil es war ja vorher schon so, dass es da Spannungen zwischen diesen Bevölkerungsgruppen gab, dass er das gesehen hat und dass er die Notwendigkeit gesehen hat, da letztlich auch einzugreifen. Er wurde selber natürlich auch angefeindet von den Leuten, weil die das natürlich überhaupt nicht verstanden haben, wie jemand, dessen komplette Familie ausgerottet wurde, wie der ja sich jetzt eigentlich dahinter stellen kann und diese ganzen Taten relativieren kann, weil normalerweise ist es ja so, dass man eher dann auch Mitgefühl hat, dass jemand, der seiner Familie beraubt wurde, genau diese Rachegelüste hat, die ja selbst auch der Täter formuliert hat. Es war dann so, dass 1945 war ja dieser Mord, 1949 hat Hamelmann dann auch den kompletten Hof verkauft. Und ich glaube, in den 90ern wurde er dann auch komplett abgerissen. Es war dann so, dass Hamelmann auch Kontakt zu den Tätern, die dann in dieser lebenslänglichen Haft oder im Zuchthaus waren, in Hamburg-Fuhlsbüttel, aufgenommen hat. Es waren, glaube ich, noch 3, die da waren. Und da hatte er es erstmal schwer, mit denen überhaupt in Kontakt zu kommen. Also es wird eigentlich beschrieben, dass 2 von denen, die waren bereit, auch mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber immer skeptisch waren und eigentlich wissen wollten, was will der eigentlich von uns, warum macht er das, weil sie es auch irgendwie gar nicht nachvollziehen konnten, wie sich jemand, dessen Familie da auf dem Spiel stand und auch letztlich dann gestorben ist, wie der sich dann schützend vor die Täter stellen kann. Was jedoch auch der Fall ist, ist, dass der Hamelmann sich vorher auch natürlich hat versichern lassen oder sich Gewissheit darüber geholt hat, dass diese 3 Personen, mit denen er da Kontakt aufgenommen hatte, dass die eben nicht daran beteiligt waren oder direkt jemanden von seiner Familie ermordet zu haben. Und er hat dann aber auch mit seiner Art und Weise, die wird ja wohl auch sehr als einfühlsame und menschliche Art und Weise beschrieben, sie dann auch von seinen Absichten eigentlich überzeugen konnte. Und in der Zeit, in den 50er Jahren, 1957, hat man schon versucht, so einen Gnadengesuch in Polen beziehungsweise auch in der Sowjetunion zu erwirken, was allerdings dann fehlgeschlagen ist, weil beide Länder eigentlich nicht bereit waren, diese drei Personen da aufzunehmen. Der dritte, zu dem hat er einfach keinen Kontakt bekommen, der hat es geblockt. Es wird aber auch teilweise beschrieben, dass diese Person auch dann psychisch erkrankt war und es dann einfach gar nicht mehr möglich war, mit dem zu kommunizieren. Ja, wie vorhin auch schon angesprochen wurde, also wie gesagt 1957 dieser erste Versuch der Amnestie eben in den osteuropäischen Ländern und Russland und 1963 dann der Versuch, das Ganze eben zu erwirken mit einem Gnadengesuch, wo er auch wieder diesen Gottesbezug, seinen persönlichen Gottesbezug mit rein genommen hat und was letztlich dann auch dazu geführt hat, dass zwei Täter dann aus der Haft entlassen wurden. Und das Pikante ist eigentlich daran, dass er die beiden mit seinem Auto abgeholt hat, als sie eben freigelassen wurden. Er hat dann zwischenzeitlich in Wildeshausen ein Altenpflegeheim eröffnet, wo er sie erstmal untergebracht hatte. Aber auch da war es eben so, die beiden durften dann nicht nach Polen ausreisen. Habelmann hat selber dann auch wieder Drohbriefe erhalten, auch so viele Jahre später, dafür, dass er die beiden eben aufgenommen hat und hat sie dann an einen geheimen Ort gebracht. Und dieser Ort ist eigentlich bis heute nicht wirklich bekannt, zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Und Habelmann selber ist dann 1979 verstorben. Und was eigentlich auch noch mal ganz prägend ist, dass er selber auch ein Buch verfasst hat, wo es genau um dieses Thema ging, also das Thema Vergeben und Vergessen, wie geht man eigentlich damit um. Es gab dann auch noch Ausstellungen, die sich genau damit beschäftigt haben, wo eigentlich skizziert wird, wie eine einzelne Person eigentlich über den eigenen Schatten, über die vielleicht eigene nachvollziehbare Irrationalität hinweggegangen ist und diese Versöhnung von einem Konflikt, der sich ja immer wieder eigentlich in so einen Rache- und Vergeltungskreislauf sonst, also wie so eine Spirale gezogen hat, dass er da eigentlich ausgebrochen ist, eben mit Hilfe von seiner Gottesgläubigkeit, vielleicht auch mit Hilfe von einem naiven Glauben, wo dann quasi, ich sag mal, das ganz Finale in der Ausstellung dann gesehen wird, als Willy Brandt dann diesen berühmten Kniefall 1970 in Warschau gemacht hat und eigentlich alles dann aufgearbeitet wurde. Und das ist eigentlich insgesamt ein sehr interessantes Thema, also wie generell mit Vergebung und mit einem Volk, mit Rivalitäten umgegangen wird. Denn ich habe mich damit auch mal ein bisschen näher im Studium beschäftigt, was eigentlich dieses Reconciliation bedeutet und wie das funktioniert. Meine Erkenntnis ist eigentlich, dass es nie dadurch funktioniert, dass man Geschichtsbücher umschreibt und dass genau diese Täter-Volk-Rolle verankert wird, sondern dass es eigentlich darum geht, das Ganze individuell aufzuarbeiten. Also selbst in Ruanda, als Hutu und Tutsi eben, oder dieser Völkermord, der Genozid passiert ist, konnte dieses wieder sich aneinander gewöhnen und dieses Vergeben nur dadurch passieren, dass eben Leute, die dann geflüchtet waren, dass man denen dann geholfen hat, obwohl sie das Tätervolk waren, die das eigene Volk im Genozid dahingerafft haben, dass man denen dann beim Wiederaufbau geholfen hat und ihnen diese Hand gereicht hat. Und auch in den osteuropäischen Ländern ist das eigentlich so ein ganz, wird einem das so gegenwärtig, dass auch da eher auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene, auf diesem ganzen täglichen Leben, was Dominik vorhin auch schon meinte, mit diesen kleinen Gesten, dass nur in diesem Kleinen auch tatsächlich so eine Versöhnung, eine Annäherung passieren kann, weil alles andere letztlich natürlich auch auf einer ganz oberflächlichen Ebene immer wieder das Mantra, was einem vorgekaut wird, die Vorurteile, die einem vorgekaut werden, dass sich das dann richtig wie so ein Stigma im eigenen Geiste verankert. Und das kann nur dadurch natürlich aufgehoben werden, dass ich in den direkten Kontakt komme und dass ich dann merke, das sind ja eigentlich auch nur ganz normale Menschen. Und was deren Großväter gemacht haben, damit haben die ja selber nichts mehr zu tun. Also ich finde es ganz spannend, wie man diese weltpolitische oder diese gesellschaftspolitische, dieses soziale Kapital, was sich da irgendwo entwickelt, in diesem ganz kleinen Fall eigentlich so widerspiegelt. Und auch eigentlich mit diesen brutalen Morden, die da vorher passiert sind und einfach dieses über den eigenen Schatten springen und es einfach nicht verurteilen, was man aber auch total nachvollziehen könnte, finde ich einfach auf so vielen Ebenen beeindruckend spannend und macht dann eigentlich ehrfürchtig vor diesem Thema und vor dieser Reaktion.
Was ich noch interessant finde, also zwei Sachen finde ich auf jeden Fall noch interessant. Zum einen erstmal, dass tatsächlich dieser Fall ja dann auch wirklich Auswirkungen hatte eben auf diese Lager, diese Displaced Persons, dass zum Beispiel der Bremer Senat und die Bremer Militärregierung quasi im Einvernehmen dafür sorgte, dass wirklich innerhalb von ganz wenigen Tagen die ganzen polnischen Displaced Persons aus Bremen weggeschafft wurden und in süddeutsche Gebiete der amerikanischen Zone gebracht wurden. Und da wurden ganz eilig Bahntransporte zusammengestellt, um diese wirklich Vielzahl von Leuten einfach da wegzubringen. Und und auch diese Strafen, die die Täter bekommen haben, die sollten halt auch wirklich hauptsächlich auch eine abschreckende Wirkung auf diese anderen Leute haben. Also da war auch die Rede davon, dass also die Amerikaner selbst haben gesagt, und das wurde so als Zitat geäußert, dass man Bremen von den Displaced Persons gesäubert hat. Also selbst auf der amerikanischen Seite war es jetzt eher so, dass die auch nicht so recht wussten, was sie mit diesen Leuten anfangen sollen. Es ist nicht so, als hätten sie jetzt gesagt, hey, das sind die Opfer und die Deutschen sind die Täter und so weiter. Die wussten auch nichts mit denen anzufangen und haben dann letztlich auch so ein bisschen auf diesen Volksmund auch so ein bisschen gehört, der Deutschen, und dass die da weg sollen aus Bremen und so weiter und diese Polenlager, wie man es im Volksmund genannt hat, einfach weg müssen da. Und das fand ich zum einen überraschend, aber zum anderen finde ich's jetzt habe ich ja fast vergessen, was ich sagen wollte. Interessant, dass wirklich Jahre später oder Jahrzehnte später, du hast es gesagt, Stefan, so Mitte der 60er Jahre, die Leute immer noch komplett kein Verständnis dafür hatten, dass man solchen Leuten vergeben kann, wie es Hammelmann getan hat. Das wirkte schon so teilweise, wenn man da so ein paar Sachen liest, als hätten die Leute auch 20 Jahre später nichts dazu gelernt. Jetzt unabhängig davon, dass man natürlich darüber streiten kann, ob man solche Taten vergeben und vergessen kann, aber dass es da immer noch darum ging, dass diese Art von Leute, dass man denen nicht vertrauen kann und nicht verzeihen kann, das fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert, aber halt in negativer Hinsicht. Wie findet ihr denn jetzt aus rein persönlicher Sicht den Schritt, den Hammelmann gegangen ist in Folge der Tat?
Also ich find's schon sehr beeindruckend, zumal es ja nicht nur um ihn selber ging, also nicht nur er hat ja schweren Schaden davon getragen, sondern er hat ja auch seine komplette Familie verloren. Er kam ja dann an diesen Nachbarhof, als er sich dann nach der Tat auf diesem Kinderfahrrad da hingeschleppt hat, und hat ja dort auch gesagt, mein Leben ist zu Ende, mein Leben ist ein Scherbenhaufen so ungefähr, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder, keine Frau mehr, keine Eltern mehr. Er stand ja mehr oder weniger komplett allein dann da, und aus so einer mehr oder weniger ausweglosen Situation, in der viele wahrscheinlich in Depression verfallen werden oder in tiefste Trauer und Lethargie, in so einer Situation noch fähig zu sein, den Tätern nicht nur zu vergeben, also er hat ihn ja nicht nur vergeben, sondern er hat sich ja aktiv für deren Resozialisierung, für deren Amnestie eingesetzt. Er hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass diese Personen von der Gesellschaft wieder als Menschen angesehen werden und nicht als mordlüstende Tiere. Und das macht es umso bemerkenswerter meines Erachtens. Also es ist immer, wie vorhin schon gesagt, auch in so einer Situation ist es schwierig, über sowas zu urteilen, wenn man selbst nie in einer auch nur annähernd ähnlichen Situation war, zum Glück. Aber ich finde es auf jeden Fall erstrebenswert. Also ob dieses Engagement dann wirklich so weit gehen muss, wie es in Hammelmanns Fall gegangen ist, ist natürlich immer diskutabel. Aber grundsätzlich ist Vergeben natürlich besser als Vergelten. Weil wie Stefan vorhin so eindrucksvoll geschildert hat, Sowas führt immer zu einer Spirale der Gewalt. Klingt jetzt irgendwie blöd und kitschig, aber so ist es ja. Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. Und wenn ich Gewalt mit Gewalt vergelte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass daraus weiteres Leid und weitere Not entsteht. Und man kommt nie aus diesem tödlichen Kreislauf frei. Und wenn eine Person die Kraft hat, diesen Kreislauf zu durchbrechen und zu sagen, nein, ich vergelte nicht, sondern ich vergebe diesen Menschen und ich setze mich sogar aktiv dafür ein, dass auch ihr ihnen vergeben könnt, ihr, die eigentlich nicht betroffen seid, wenn ich ihnen vergeben kann, ich als jemand, der alles verloren hat durch diese Tat, dann müsst ihr auch in der Lage sein, diesen Menschen zu vergeben und dann müsst ihr auch in der Lage sein, diese Menschen als das anzusehen, was sie sind, nämlich als Opfer zum einen der Umstände, als Opfer auch des deutschen Volkes und der deutschen Verbrechen im Dritten Reich und natürlich auch als Opfer einer Gesellschaft, die ihnen auch im Nachhinein keinerlei Verständnis entgegengebracht hat, im Gegenteil, die sie sogar noch für ihre eigene oder für die Lage, die sie selbst hervorgerufen hat, verantwortlich gemacht hat und gesagt hat, ihr seid selbst schuld, dass ihr in der Situation seid, ihr seid Verbrecher, ihr seid Untermenschen und sowas ist umso edelmütiger und Stefan, ich bin da absolut bei dir. Es ist irgendwie auch verursacht so ein bisschen ein Kloß im Hals, weil man sich unweigerlich fragt, wäre ich denn eigentlich in der Lage, so zu handeln?
Das Problem ist ja, oder was heißt nicht das Problem, die Frage ist ja, du hast ja eben gerade immer das Beispiel gebracht, vergeben oder vergelten, was ist denn mit der Grauzone dazwischen? Ich meine, man hätte ja auch sagen können, okay, die haben jetzt ihr gerechtes Urteil bekommen. Ich habe jetzt keine weiteren Gedanken daran, mich jetzt irgendwie noch zu rächen an denen. Die wurden jetzt rechtsstaatlich verfolgt und bestraft und damit hat sich die Sache. Was ist denn damit, Stefan zum Beispiel? Einfach, er hat dem ja positiv entgegengewirkt, aber er hätte es ja auch einfach komplett lassen können, aber auch ohne weitere Rache- oder Vergeltungsgedanken zu äußern. Mhm.
Wäre sicherlich auch ein Lösungsweg gewesen, aber es hat sich ja eigentlich schon dadurch gezeigt, dass er von Anfang an eigentlich für diese soziale Schicht sich eingesetzt hat, dass es für ihn keine Option darstellt. Und ich denke auch, so eine egale Haltung oder so eine neutrale Haltung, ich weiß nicht, ob das generell dann so ein Signal gewesen wäre oder dass es generell so eine Wirkung gehabt hätte, um die Wogen irgendwo zu glätten. Aber ich finde auch insgesamt sieht man hier auch wieder, wie ganz unterschiedlich so Ergebnisse von Ideologie sein können, weil auf der einen Seite hat man eine faschistische Ideologie, die genau das Gegenteil ist, die genau das ganze Leid erzeugt hat und die Vorurteile und bestimmte ja Dinge, die man annimmt, einfach immer verhärtet und verstärkt. Und auf der anderen Seite den christlichen Glauben, der ja auch irgendwo eine Ideologie ist, die man wahrscheinlich auch in seiner Kindheit erleben muss, um auch da langfristig als rational denkender Mensch die weiterverfolgen zu können. Aber dass man genau in diesem vielleicht eben auch naiven Glauben genau diese Vergebung geben kann. Und dass man genau über seinen Schatten und genau über eigentlich das rationale Handlungsmuster, dass man darüber ausweichen kann, finde ich eigentlich ganz wichtig. Und so viele schlimme Dinge eigentlich im Namen von der Religion oder von generell Religion begangen wurden, dass man eben das eben auch als sinnstiftendes, zivilisatorisches Moment hat. Denn wie oft hat man das denn auch zum Beispiel im ganz Kleinen, wo man einen Meinungsdiskurs hat oder sich tierisch im Internet über irgendeinen Vollidioten aufregt, der einfach mit einem diskutiert und nur einem Scheiße an die Birne wirft. Wie oft denkt man denn, dass
Stefan,
man...
Stefan, Fußball ist erst in einer Viertelstunde. Jetzt nicht, bitte.
Nein, aber wie oft sagt man dann, okay, weißt du was, ich schalte mal einen Gang runter, du schaltest mal einen Gang runter, wir treffen uns auf einer ganz sachlichen Ebene. Also ich finde das eigentlich, so kritisch ich dem Christentum generell gegenüber stehe, finde ich das eigentlich als dieses Vergebende und vielleicht auch dieses Altruistische als Grundgedanken sehr erstrebenswert, dass man das irgendwie in seine Lebenswirklichkeit mit übersetzt, so schwer das wahrscheinlich auch ist, weil letztlich ja jeder auch irgendwo an sich selbst denkt und sein eigenes Wohl irgendwo im Fokus hat, aber wie wichtig eigentlich auch trotzdem das ist, was man eigentlich anderen Menschen auch wieder geben kann.
Ist es denn, also ich habe jetzt den Eindruck, nach dem, was du auch geschildert hast über den Menschen Wilhelm Hammelmann, ist, dass er, glaube ich, ich kann es jetzt leider nicht belegen, es ist jetzt einfach meine Vermutung an dem, was man jetzt charakterlich sich vorstellen kann unter dieser Person, ist, dass er jetzt nicht unbedingt ein überzeugter Nationalsozialist war. Und da stellt sich mir dann wiederum die Frage, oder was heißt die Frage, wie der Mensch es tatsächlich schafft zu vergeben. Nehmen wir mal an, diese ganze Familie dort, oder zumindest er, war jetzt kein Nationalsozialist, wie auch immer sich das gezeigt hat oder nicht gezeigt hat. Und wenn dann jemand die Rache übt für Taten oder für Ideologien, der du selber nicht angehört hast, die du vielleicht sogar bekämpft hast, auf heimlich, wie auch immer, auf irgendwelche Art und Weisen, aber an deiner Familie Rache geübt wird, deshalb, ich weiß nicht so recht, ob das so einfach ist, dann zu vergeben. Also einfach ist es auf jeden Fall sowieso nicht. Es war bestimmt auch für Hammelmann nicht einfach, so leicht sich das jetzt auch alles erzählen lässt, aber ich bin da wirklich verwundert drüber. Also ich weiß nicht, ob ich das so einfach könnte. Also er wünscht, also wir wissen das alle nicht, ob wir das so einfach könnten. Es ist natürlich erstrebenswert, wie ihr ja schon gesagt habt. Aber ich weiß nicht so recht, ob ich das könnte.
Vor allen Dingen auch deshalb, man kann es auch nicht mehr nachvollziehen, weil ja die sofort gerichtet wurden, ob das eben auch für die unmittelbar eben seine Familie ausgelöscht haben und nicht vielleicht nur daneben standen oder irgendwie nur andere erwischt haben oder Streifschüsse gemacht haben, ob er das bei denen dann auch so gemacht hätte. Aber ja, ich denke einfach schon, dass...
Aber es war doch so, dass er bei dem Haupttäter ja dann auch irgendwie davon abgesehen hat, da, wenn ich das jetzt richtig... Ich such's mal gerade noch mal raus. Moment.
Also generell... Hier,
genau, als der Aufenthaltsort des Anführers halt Hammelmann später bekannt wurde, sah er auch laut eigenen Angaben davon ab, Vergeltung zu üben. Also er hat scheinbar ja auch den anderen Leuten verziehen.
Okay.
Ich denke auch, die Tat an sich, das beschreibt ja auch, oder das zeigt ja auch der Hergang sehr, sehr gut. Die Tat an sich war ja nichts Persönliches. Diese Menschen hatten ja nichts gegen die Familie Flothmeier-Hammelmann per se, sondern es ging einfach darum, ein beliebiges Objekt für die eigene Vergeltung, eine beliebige Projektionsfläche für das eigene Leid zu finden und das eigene Leid auf diese anderen Menschen zu übertragen. Nichts anderes war es ja. Die Menschen wurden nicht gequält vorher, es wurde niemand gefoltert. Klar, der Umgang war rau und brutal, aber es wurde ja es gab ja keine sadistischen Handlungen an den Menschen im Voraus. Die Menschen wurden kaltblütig umgebracht, was schlimm genug ist natürlich, aber es war, so wie sich's darstellt, eine Tat, so blöd wie es jetzt klingt, aber ähnlich wie die Taten der Nationalsozialisten, sprich etwas, was getan werden musste. Das Töten im Dritten Reich hatte ja nicht viel mit Mord mehr zu tun, das war ja ein industrialisierter Prozess. Genauso wie man heute jetzt sagt, okay, da ist jetzt ein Klafter Holz, da liegt ein Klafter Holz, der muss weg. Wie können wir den möglichst effizient von A nach B schaffen? Und genauso war es da auch, und ich glaube, die Herangehensweise von diesen Tätern war ähnlich. Man hat gelitten, man hatte Schmerzen, man hatte emotionale Pein, und die sollte halt möglichst übertragen werden, sprich dann auch gelindert werden. Und das ist eben mit dieser Tat umgesetzt worden. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen, ohne sich selbst zu fragen. Und so ging es mir bei der Vorbereitung nonstop eigentlich, als ich mich auf den Fall in den Fall eingelesen habe und informiert habe, sich zu fragen, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Wie reagiert man, wenn man in einem Land aufwacht, sage ich jetzt einfach mal, in einem Land aufwacht, komplett ohne Familie, komplett ohne Perspektive, man steht für sich alleine, ist jetzt vielleicht frei in Anführungszeichen, aber auch wieder nicht, weil man ja nichts hat, wo man hingehen kann. Daheim wartet die Sowjetunion mit Vorurteilen und Ressentiments. Da, wo man jetzt ist, ist es nicht viel besser, weil die Bevölkerung einem genauso entgegensteht. Was tut man in so einer Situation? Welche Möglichkeiten sieht man noch für sich? Und denkt man nicht vielleicht sogar, jetzt ist alles egal, jetzt will ich nur noch einfach Genugtuung für das an mir verübte Leid, die Folgen, die Umstände, was ich damit vielleicht Personen antue, die gar nichts mit meinem eigenen Schicksal zu tun haben. Sowas tritt da mit Sicherheit auch in den Hintergrund. Und da frage ich mich halt wirklich, oder habe ich mich wirklich immer gefragt, wie würde es mir in so einer Situation gehen, und kann man so eine Situation überhaupt noch mit Worten beschreiben, wenn man sie nicht selbst erlebt hat, oder ist es wirklich so abstrakt und so unvorstellbar, dass man nur in einer Situation, wenn man selbst in so einer Situation ist, wirklich auch sieht, wie man dann reagiert.
Was ich mich abschließend noch gefragt habe bei diesem Fall ist, warum dieser Fall so unbekannt ist und warum man kaum etwas über diesen Fall findet. Dabei ist er ja eigentlich wirklich in so vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Erstmal natürlich aufgrund der zeitlichen, also der historischen Einordnung, aber auch eben aufgrund dieser Vergebungssache, die ja wirklich scheinbar in diesem Maße nach so einer Straftat ja sicherlich einmalig ist in der deutschen Geschichte. Und natürlich auch generell, weil ja die Tat an sich, über die wir jetzt ja auch letztendlich nicht so viele Worte verloren haben, aber immerhin sind dort in einer Nacht ja halt auch 12 Leute getötet worden. Und das verharmlosen wir ja auch überhaupt gar nicht, ganz und gar nicht. Aber das wundert mich schon, dass es so wenig Quellen dazu gibt und das ist auch so, also den Fall kennt, glaube ich, kaum jemand. Das wird sicherlich, das ging uns dreien so, wir kannten den Fall im Vorfeld nicht und es wird auch den meisten Hörern so gehen und das ist, finde ich, wirklich, wie sagt man, verwunderlicher.
Ja, ich glaube, Chris, es liegt in erster Linie daran, dass der Fall halt noch in den Nachwehen, sich noch in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs ereignet hat. Der Zweite Weltkrieg hat so viel Leid, so viel unaussprechliches Leid über so viele verschiedene Völker gebracht. Auch die Nachwehen, dieser Nachgang, diese Jahre Sommer 1945 bis Herbst 1946, da ist noch so viel passiert. Plünderungen, Vergewaltigungen durch die Besatzungsmächte, größtenteils durch die Rote Armee, aber auch innerhalb der Bevölkerung und natürlich auch die Rache der versprengten Personen der Juden an der deutschen Bevölkerung und auch umgekehrt gab es da noch sehr, sehr viele Verbrechen. Da ist einfach so viel passiert und vieles, ganz, ganz vieles aus dieser Zeit findet sich nicht in den Geschichtsbüchern, sondern da muss man wirklich auf Einzelberichte zurückgreifen, man muss sich auf Berichte verlassen von Personen, die das erlebt haben. Die können da sehr, sehr viel erzählen, aber in den Geschichtsbüchern findet sich nach diesem Ende der kriegerischen Handlungen eigentlich kaum noch was. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Es ist einfach untergegangen in einem See aus Grausamkeit, der sich damals über die Völker ergossen hat. Und ich glaube, das ist einfach in den Hintergrund getreten. Ich meine, es war die Zeit der Nürnberger Prozesse kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dann als das so langsam populär geworden ist, der Fall. Und da war einfach das öffentliche Auge wahrscheinlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Auch viele, viele andere Völker außerhalb Deutschlands mussten erstmal verarbeiten, was in Deutschland passiert ist. Das war ja vielen gar nicht bekannt. Und ich glaube so, das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass solche Sachen, da gab es bestimmt noch viel, viel mehr, von denen heute wirklich gar nichts mehr bekannt ist, dass sowas einfach untergegangen ist. Es war ein tragisches Ereignis von unzähligen aus der damaligen Zeit.
Okay, das war's dann quasi im Prinzip auch schon für die heutige 21. Folge True Crime Germany. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Wir hören uns im Oktober wieder, dort dann mit einem Verbrechen, das ein Jubiläum feiert, in Anführungszeichen. Aber dazu dann in späterer Stunde mehr. Danke Dominik, danke Stefan. Danke, Christian.
Ganz kurz noch, Chris, bevor du komplett abmoderierst, eine Sache noch. Es ist immer so ein bisschen zaghaft. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass ihr euch wirklich auch bei uns meldet und uns eure Meinung sagt zu den einzelnen Themen. Ihr gebt uns sehr, sehr viel Feedback zum Cast, größtenteils positiv, was uns natürlich megamäßig freut. Aber mich persönlich würde auch interessieren, wie ihr zu den Fällen steht. Und gerade bei so einem Fall, wo es sehr viel um Menschlichkeit geht, um Vergebung, um Rache, um Vergeltung, würde mich persönlich interessieren, wie seht ihr die Sache? Wie steht ihr zu Wilhelm Hammelmann und zu seinen Taten? Wie steht ihr auch zu der Tat an sich und zu den Tätern? Gebt uns das gerne, gerne weiter. Entweder über Twitter oder also @truecrime.ge.
Oh.
Oder über den Blog oder über Facebook. Oder schreibt uns selber auf Twitter an, wie ihr möchtet. Aber das würde mich echt mal interessieren. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr die Sache? Einfach, um auch unterschiedliche Sichtweisen zu bekommen. Ich meine, wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also
oder,
ich schon, aber die anderen beiden nicht.
Oder ihr teilt uns eure Meinung ein. Oder ihr teilt uns einfach eure Meinung in Form einer Spende auf Patreon mit. Dominik, die Frau in deinem Hause hat auch angefangen, True Crime Germany zu hören, habe ich gehört.
Ja, stimmt, ja. Meine Frau ist eigentlich keine Freundin von so Verbrechens- und Gruselgeschichten und steckt da eigentlich immer eher so ein bisschen zurück, was das angeht, aber sie hat jetzt wirklich angefangen, sich die Episoden rauszupicken, die jetzt weniger grausam sind. Dann hat sie neulich irgendwie gesagt, sie hört jetzt beim Spazierengehen den Vampir von Düsseldorf. Habe ich gesagt, das ist jetzt eigentlich nicht die schönste Folge, nicht die angenehmste Folge, aber hat ihr auch gut gefallen. Also sie ist jetzt auch ein glühender Fan geworden und einer von zahlreichen Tausenden und Abertausenden zufriedenen Hörern.
Sehr gut. Okay, das war's für heute. True Crime Germany, seid beim nächsten Mal wieder dabei im Oktober. Jetzt hätte ich beinahe das Thema verraten, aber das machen wir natürlich
nicht. Nein, das machen wir nicht.
Schlaue Leute unter euch wissen, wenn ich sage Jubiläum, Herbst 2017, wissen vielleicht einige schon, worum es geht. Das ist auf jeden Fall etwas, womit wir uns noch nicht beschäftigt haben. Freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Macht's gut. Tschüss.
Arrivederci.